Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Heute ist alles anders und doch wie immer ist Bischof Christian Stäblein bei mir. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, in der Tat, es hat sich, wenn ich mich hier umgucke, aber so einiges verändert.
Ja, was das ist, was sich genau verändert hat, das hören Sie gleich, auch wenn der Bischof es schon sieht. Was aber gleich geblieben ist, das ist unser Start.
So ist es. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Sieht anders hier aus, ja. Wir senden heute nämlich den Gottesdienst im Gespräch zum ersten Mal aus unseren neuen Studioräumen in Mitte in der Zimmerstraße 90. Sieht aber gut aus, ne?
Absolut. Und ist ganz neu und frisch und riecht auch noch sehr neu. Mhm. Und also hier im Studio haben sie auch schon richtig aufgeräumt. Ja. Also meine Güte, wenn man weiß, was Umzug für ein Stress ist. In den anderen Räumen habe ich noch ziemlich viel unausgepackte Umzugskartons gesehen, aber also mir gefällt's.
Das stimmt. Ja, wir und uns auch. Schmeckt Ihnen denn auch der Kaffee? Weil davon haben vor allem die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen jede Menge runtergeschüttet und konnten die Zubereitung üben. Ich bin ja eher nicht so der Kaffeetrinker, aber ich habe auf jeden Fall immer den wunderbaren Geruch genossen.
Also wir sind jetzt sozusagen auch in neuen Kirchenraum für uns eingezogen. Also der neue Raum für Gottesdienst im Gespräch. Also ganz hervorragend, lieber Herr Wittke, und der Kaffee, den ich jetzt hier auch gekriegt habe. Super.
Herr Bischof, es geht jetzt um ein Thema, von dem ich mich wirklich frage, wie sehr es die Menschen wirklich berührt. Das ist sogar am vergangenen Dienstag das Top-Thema, die erste Meldung in der Tagesschau gewesen. Der Rücktritt von Annette Kurschus, der Ratsvorsitzenden der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, weil der Vorwurf im Raum steht, sie wird verdächtigt, sie hätte vor rund 30 Jahren einen Fall von sexualisierter Gewalt verheimlicht. Also sie war da nicht gewalttätig, sondern ein Mann aus... Jetzt geht's schon los, aus ihrer Gemeinde oder weitestem Dienstumfeld oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie zurückgetreten, weil, wie heißt es dann immer so schön, der Druck zu groß geworden ist. Ganz ehrlich, ich habe da nicht jeden Artikel dazu gelesen, aber ich habe den Eindruck, bei den meisten Menschen, also nicht bei denen jetzt aus dem direkten kirchlichen Umfeld, sondern die meisten Menschen haben den Namen Kurschus schon längst wieder vergessen, aber es bleibt hängen. Schon wieder hat da jemand Hohes von der Kirche, ich sag salopp, missgebaut. Wieder geht es um sexualisierte Gewalt und guck, diesmal nicht die katholische Kirche, sondern die evangelische Kirche, die also auch. Das ist nicht so klasse.
Nein, das ist sehr schmerzhaft und bitter. Und als erstes, und das hat Frau Kurschus bei ihrem Rücktritt ja auch gesagt, als erstes muss es um die Betroffenen gehen. Und weil am Ende alles nur noch, Sie haben das ja so ein bisschen anklingen lassen, um die Frage ging, was hat wer wann gewusst und gesagt oder auch nicht. Deswegen hat sie dann gesagt, dann tritt sie zurück, damit nach vorne rückt, worum es geht. Mhm. Lückenlose Aufklärung. Vertrauen ist verloren gegangen und Vertrauen ist das Entscheidende für die Kirche. Vertrauen kann man nicht machen, nicht verordnen, dafür kann man nur werben durch eigene Glaubwürdigkeit. Frau Kurschus, glaube ich, wird der evangelischen Kirche an der Spitze sehr fehlen, weil sie eine sehr geradlinige, auf ihre Weise sehr bescheidene und uneitle Persönlichkeit ist, ganz im Dienst des Evangeliums. Und genau so geradlinig hat sie jetzt auch ihren Rücktritt erklärt.
Ich habe, wie gesagt, nicht jeden Artikel dazu gelesen, aber so ein paar dann schon. Und immer wieder stand da drin, großer Respekt für sie, dass sie da jetzt selbst zurückgetreten ist. Und ich will jetzt mal sagen, weil ich habe ja das Privileg, ich muss auch gar nicht diplomatisch sein. Ich fände es auch mal klasse und sehr respektabel, wenn jemand, der von sich sagt, wie sie es tut, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin mit mir im Reinen. Wenn sich jemand dann hinstellt und dann entscheidet, so, da muss schon mal ein bisschen mehr kommen als nur irgendwelche Verdächtigungen, selbst wenn die, war nicht irgendwelche, sondern eidesstattliche Verdächtigungen. Ich weiß auch, was ich an Eidesstatt sagen kann oder würde. Und das sieht anders aus, deshalb trete ich nicht zurück, weil ansonsten bleibt auch bei mir irgendwie dann doch hängen, da wird schon irgendwas dran gewesen sein.
Das verstehe ich, was Sie sagen. Das sagen jetzt viele auch. Manche sagen, dass sie von uns, von der evangelischen Kirche, nicht genug geschützt worden ist, nicht genug Rückhalt bekommen hat. Aber es wird auch hängen bleiben, da ist jetzt konsequent gehandelt worden, eingestanden, dass die Kommunikation nicht so war und dass das Augenmerk jetzt wieder da ist, wo es hingehört. Und auf der anderen Seite, was Sie sagen, die Unentrinnbarkeit im öffentlichen Amt, das hat mich schon auch beschäftigt, wie das so eine Eigendynamik dann gewinnen kann. Mir tut das sehr weh und leid und ich wäre froh, wir würden dann auch mal innehalten und nicht gleich immer einfach weiter, immer nur weiter.
Das finde ich schön, dieses Innehalten und nicht gleich weiter und weiter. Sonst frage ich an dieser Stelle, Herr Bischof, was haben wir heute für einen Sonntag? Aber diesmal weiß ich das. Es ist Totensonntag. Ich habe mal den Begriff gehört, Ewigkeitssonntag. Den mag ich irgendwie lieber, weil der nicht so endgültig ist, sondern im Gegenteil. Aber den Bezug auf das Kirchenjahr, ja, den dürfen Sie gerne bringen.
Dann sagen wir doch mal als erstes, es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Nächsten Sonntag ist dann der erste Advent. Und an diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr geht es logisch um das Ende. Also wir erinnern die Toten des Jahres, wir gedenken ihrer und wir verlesen die Namen in den Gemeinden. Also es werden die Namen derer verlesen, die seit dem letzten Ewigkeitssonntag vor einem Jahr verstorben sind. Ich finde das ganz wichtig, diesen Moment der Erinnerung. Für manche Trauernde ist das jetzt fast ein Jahr her, für andere ist das auch ganz frisch. Also wir gucken nochmal auf das ganze Jahr. Man sagt deshalb auch zu diesem Sonntag Gedenktag der Entschlafenen. Mhm. Totensonntag eben. Mhm. Und weil wir glauben, die Toten sind bei Gott aufgehoben, in seinem Reich der Liebe, das ewig währt, deshalb der Name Ewigkeitssonntag. Aber Vorsicht, wenn das ein Versuch ist, den Tod im Namen sozusagen zu umgehen, sprachlich und gedanklich, das gehört ja nun zum christlichen Glauben, der ehrliche Blick auf das Leben. Der Tod gehört dazu. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Gott, sagen wir an diesem Sonntag auch, das ist ein Psalmwort. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und klug, das heißt, glaube ich, Wissen um den Tod. Und das kann sehr lebendig machen, stark, auch im Glauben. Auch im Glauben an das Leben vor dem Tod und nach dem Tod.
Früher als Kind fand ich den Totensonntag immer ein bisschen unheimlich, also allein schon den Begriff Totensonntag, auch so ein bisschen wie, da kehren die Toten zurück, was ja eigentlich dann auch klasse wäre, aber dann eben auch unheimlich. Heute finde ich den Tag sogar richtig schön, weil auch mit den Kindern gemeinsam wir einfach der lieben Menschen sehr bewusst gedenken, die von uns gegangen sind. Ich bin gespannt, Herr Bischof, ob die Bibelstelle jetzt eher Traurigkeit oder eher Zuversicht verbreitet.
Eher die Zuversicht. Es ist eine Bibelstelle, die ich sehr liebe. Erster Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, 15. Kapitel, also Neues Testament aus diesen Paulusbriefen. Paulus sagt die Verheißung Gottes an. Unendlich oft sind diese Worte, die ich jetzt lese, schon über den Gräbern gesprochen worden. Immer dann, wenn der Leib in die Erde gelegt wird. Ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.
Ein, in der Tat, Herr Bischof, sehr schöner, tröstlicher Text, wie auch ich finde. Da habe ich jetzt auch gar nicht so die Fragen zum Textverständnis, ja, sondern mag den gerne nochmal mit Ihnen so ein bisschen nachfühlen. Es geht um die Auferstehung bei Gott, so nenne ich sie jetzt mal. Das sind sehr tröstliche Worte, die die mehr in diese Ewigkeit gehen als in den Tod, finde ich. Also diese Ewigkeit bei Gott.
Also ich steige da mal ein. Ich liebe diese Worte auch so, weil sie so als Worte so viel Kraft und so viel Trost in sich tragen. Und ich glaube, sie nehmen gleichzeitig den Tod auch sehr genau in den Blick. Also Abschied nehmen heißt für uns ganz oft, wenn wir bei unseren Lieben sind, wenn die sterben, dass der Leib ja ganz zu Ende geht, dass auch oft eine kaum zu ertragene Form da ist, wo dieser Körper irgendwie fast in sich zerfällt, jedenfalls von dieser Erde schwindet. Und dass in diesen Worten so viel Kraft, so viel Stärke in diesem geistlichen Leib steckt, in diesem anderen, in dem, was immer bleibt, in uns gewachsen ist, was auch sterben muss, aber bei Gott ganz neue Kraft bekommt, und dass diese Kraft in die Worte genommen werden kann, dass das eine Verwandlung ist, dass Gott am Ende sich mit uns verwandelt. Und dabei will ich den Tod nicht kleinreden. Das wäre, glaube ich, ganz falsch. Also es ist ja auch nicht davon die Rede, dass das sozusagen ein Übergang ist, in dem alles ganz sanft geschieht und im Grunde der Tod nicht stattfindet. Nein, nein. Dieses Bild vom Samenkorn, das da in die Erde fällt und er stirbt, das steckt ja mit drin, und das ist das, was so wahnsinnig schmerzhaft ist. Und dieser Schmerz, finde ich, steckt auch in dem Bild mit drin. Und dann erst kommt die Kraft, dass wir in dem Moment, wo die Trauer am allergrößten ist, in diesem Abschied gleichzeitig hoffen und vertrauen dürfen, dass es aber auch verwandelt ist und dass es immer schon darauf hinausgelaufen ist. Dieses Bild vom Wachsen, ich finde auch manchmal wie ein Wachsen in den Himmel fast hinein. Ja, als ob das ganze Leben am Ende darauf zuläuft, bei Gott zu sein. Und das hat Gott uns dann schon am Anfang des Lebens oder wann das auch immer war, dass wir mit ihm in Kontakt oder er mit uns in Kontakt gekommen ist, ob das in der Taufe war oder auf anderem Wege, als er die Beziehung zu uns hergestellt hat. Das hat da begonnen und wird dann ganz bei ihm vollendet. Und wir werden in seinem Licht, in seiner Wärme, in seiner Liebe ganz und gar sein, so wie jetzt hier immer auch schon ein gutes Stück in seiner Liebe. Und dazwischen und darin und dann aber doch umfangen dieser Schmerz. Und das alles in diesen Worten, die davon reden, wie gesät wird in Schwachheit und Auferstehen in Gottes Kraft.
Ich persönlich kann für mich sagen, dass diese Worte mich trösten und dieser Gedanke mich tröstet. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem mir sehr nahen Menschen, der mir sagte: Thorsten, ich finde das also total beneidenswert, dass du das so empfinden kannst. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich glaub das nicht. Und deswegen empfinde ich auch vielleicht tatsächlich sogar noch mehr Schmerz als du, weil für mich ist dieser Mensch jetzt einfach nur weg.
Mehr Schmerz, weniger Schmerz. Und ich würde das alles nicht gewichten. Vielen Dank, dass Sie das nochmal sagen, weil ich sag das jetzt hier so. Also vollmundig sagen wir dann ja, also mit vollem Mund sozusagen aus den biblischen Worten heraus, aber im Leben, im Schmerz, in der Trauer, im Abschied nehmen, ist das mal so und mal so, mal kann ich das glauben und fühle mich getröstet davon, und mal ist es auch, dass mich diese Worte gar nicht erreichen. Trauer ist ja nichts Einliniges und Trost auch nicht. Und ich kann Trost nicht machen, ich kann ihn nicht verordnen. Wir können immer nur da wieder hineingehen oder spüren, wenn uns der Trost erreicht. Und da gibt es diese Momente. Und dann gibt es auch andere. Ich glaube, das gehört zu diesem Tag unbedingt dazu.
Totensonntag heute, Ewigkeitssonntag oder wie Buzz Lightyear aus Toy Story sagen würde, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich finde den Gedanken wirklich schön, dass meine lieben Menschen ein Stück der Ewigkeit abbekommen, weil ich an sie denke, weil ich mich erinnere. Und ja, auch auf die eigene Endlichkeit geschaut. Der Gedanke, da gibt es vielleicht jemanden, der mir später dieses Stück der Ewigkeit schenkt. Also mir tut es gut. Wir kommen zur Fürbitte, Herr Bischof.
Gott, wir bitten dich, lehre uns begreifen, was Leben ist und dass wir sterben. Und lass uns daraus Lebendigkeit erfahren, jetzt und bei dir. Schenk uns Licht, das wir weitergeben und das uns den Weg weist. Schenk uns Wärme, die in uns lebt, die uns einhüllt. Schenk uns Zutrauen, das wir aussenden und das uns hilft und trägt. Wir danken dir für die Menschen, die mit uns waren, die uns so fehlen, um die wir trauern. Wir danken dir für das, was durch sie für uns war. Wir bitten dich, halte sie bei dir und halte uns fest im Vertrauen, bei dir werden wir sein, so wie du jetzt bei uns sein willst, jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen. So, Herr Bischof, jetzt haben Sie ja auch mich in Ewigkeitsstimmung gebracht. Ja, jetzt gibt es den Segen und weil es den ja auch schon so ewig lange gibt, habe ich auch dabei so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich jedes Mal immer so ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit, weil er kommt aus der Ewigkeit.
Ja.
Hier kommt der Segen.
Ja, aber ich will heute doch einen Satz auch davor sagen, weil Gerne. Sie sagen, in Ewigkeitsstimmung gebracht. Ja, das ist ja eine ganz besondere Stimmung, die uns einhüllt und auch die Erinnerung, die Trauer. Und was ich immer wieder erlebt habe, wenn man in die Erinnerung geht und in die Trauer, es gibt ja auch so viel tolle Szenen, die dann wieder hochkommen. Und auch, man kann das mit Trauernden oft erleben, es ist dann auch viel Lachen mal da über das, was war. Und für mich ist der Segen auch ein Zulächeln Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Apropos Ewigkeit. Gestern ist Wetten, dass zu Ende gegangen. Also irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit ist es dann auch mal die Sendung zu Ende gewesen. Zumindest die Ära Gottschalk bei Wetten, dass ist jetzt zu Ende. Meine Kollegin Katja meint ja, Thomas Gottschalk wird dann doch nochmal wieder zurückkehren. Was denken Sie, wie fanden Sie es? Haben Sie überhaupt gesehen?
Ich war müde, ne, und deswegen habe ich auch Teile darauf gesehen.
Aber Sie sind nicht wacher dadurch geworden, glaube ich, oder?
Nee. Also man muss mal bei Thomas Gottschalk, muss ich auch einmal sagen, er hat mich ja nun wirklich über Jahrzehnte auch im Fernsehen begleitet. Ich erinnere mich an die erste Sendung noch Telespiele, also das war noch lange vor Wetten, dass. Ja. Da kam er ja vom Bayerischen Rundfunk und da fing das gerade so an, dass man so Computerspiele hatte. Da war ich noch ganz jung und dann brachte er das ins Fernsehen. Er hat schon eine Menge Neuerungen auch mitgebracht.
Dann kam auch nah sowas.
Insofern würde ich jetzt denken, auch nach gestern, vielleicht ist es richtig, dass es jetzt dann auch zu Ende ist. Ich habe mit den Wetten, gebe ich zu, jetzt nicht mehr so viel anfangen können. Aber wie gesagt, ich war auch müde. Ja, es ist eine Ära, das muss man schon sagen. Und ich denke, das ist jetzt auch gut so.
Ja. Vorhin habe ich noch gesagt, ich muss ja nicht diplomatisch sein, muss ich ja auch wirklich nicht sein, aber ich will mal mir selbst gegenüber diplomatisch sein an dieser Stelle. Ich habe Wetten, dass immer sehr gerne geguckt und ich schätze Thomas Gottschalk, wenn ich das überhaupt sagen darf, ich schätze ihn. Also ich mochte ihn einfach, ich habe ihn immer gerne gesehen und irgendwie jetzt ist aber auch gut, es ist okay, in dieser Art und Weise, es muss so nicht mehr weitergehen, das war jetzt okay und jetzt ist,
Also verstehe ich, Herr Wittke, gleichzeitig muss man ja immer fragen, was gibt es denn noch in unserer Gesellschaft, was so, man sagt ja immer das berühmte Lagerfeuer, um das sich alle scharen, das ist nicht mehr und insofern darf man jetzt auch, wie Sie sagen, diplomatisch, freundlich zurückgucken, aber wir sind da nicht mehr. Wir sind nicht mehr bei Wetten, dass.
Ich hoffe, Wetten, dass, das Konzept wird sogar weitergeführt, hoffe ich. Ich hoffe, dass es nochmal so ein Konzept gibt, dass es nochmal diese Lagerfeuerstimmung im Fernsehen am Samstagabend geben wird. Das hoffe ich schon. bei welchem Sender und von wem moderiert, das ist mir an dieser Stelle dann fast egal. Und ansonsten gucken wir eben gemeinschaftlich bald wieder Fußball-Länderspiele. Gottesdienst im Gespräch. Am Sonntagmorgen nur hier auf Ihrem Radio Paradiso. Wir wünschen Ihnen eine schöne, gute, friedvolle, sonnige und dann bald auch winterliche Woche, oder?
Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Woche zwischen Ewigkeitssonntag und erstem Advent.